die wir hier miteinander hatten. Und ich finde es immer klasse oder erstaunlich, wenn Lobpreisleiter oder Anbeter, wie immer man sie nennt, sich nicht so sehr wirklich in der Anbetung befinden. Das ist aber nicht der Fall gewesen, sondern es war zu spüren, ihr seid in der Anbetung, ihr habt uns mitgenommen und das mit einer schönen Qualität, mit einem tollen Sound. Gefällt mir im Übrigen absolut gut hier. Manchmal denkt man, naja, könnte eine Turnhalle, könnte was anderes sein als eine Turnhalle, aber nein, das hat seinen Charme und ich freue mich ganz, ganz doll, euch heute Morgen hier zu erleben. Genau, wie ihr seht, so ein bisschen geht es um dieses Wort Interjektionen. Ich nehme mal ein Beispiel. Ich bin heute Morgen in das Zimmer geklopft meiner Tochter und habe gesagt, Süße, aufstehen. Und ihre Antwort war eine Interjektion. Sie hat nämlich gemacht, das wäre es schon. Das heißt also, da steckt ein Gefühl, ein Lebensgefühl dahinter. Und eine andere wäre zum Beispiel, wenn man Milch in den Kaffee schüttet und die Milch kommt dann an die Oberfläche und grisselt. Dann wäre wahrscheinlich eine verhältnismäßige Äußerung, da steckt also Gefühl dahinter. Und diese Empfindungsaussprüche, also wenn sich dann diese Empfindungsnuance wie etc. Weiter fortsetzt und ausformuliert, können daraus Worte werden. Und davon gibt es eine ganze Menge in der Bibel. Ein paar schauen wir uns an. Darüber hinaus ist ohnehin, wenn wir so in der analytischen Sprache im Deutschen beheimatet sind, wird alles immer faktorisiert und analysiert, wie das Wort schon sagt, und man guckt sich die Dinge an und etwas geht dabei unter Umständen verloren, nämlich das Gefühl, die Poesie. Und so kommt es dazu, dass wenn Bibel übersetzt wird, dann könnte zum Beispiel der Bibelausleger Schlachter sagen, nein, Wort für Wort. Und Luther unter der Anleitung eines sehr cleveren und poetischen Mannes hat sich gesagt, nee, die Psalmen kann ich nicht so übersetzen, Wort für Wort. Da geht die Poesie bei verloren. Also wenn ihr einen Liebesbrief erhaltet oder schreibt, dann schreibt er ja auch nicht, treffen wir uns mal da und dort 18 Uhr auf Gleis 7 oder am Gleis 7, sondern da steckt was dahinter. Und Luther hat sich also gesagt, ich übersetze nicht Wort für Wort, sondern im Sinne dessen, was gesagt werden will. Das wäre dann die Poesie. Und darüber hinaus gibt es dann noch einige Dinge, die die Bibel aufzeigt, damit wir merken, wo es wichtig ist und wo es vielleicht nicht so wichtig ist. Auch hier ein kurzes Beispiel und dann steige ich ein. Ich habe vor der ganzen pastoralen Zeit, habe ich mal einen Hochbauberuf gelernt, Hochbautechniker. Und da habe ich Mathe gehabt. Mathe in jeder, also irgendwie war jedes Fach Mathematik, es war so furchtbar und so schrecklich. Ich denke mit Gottes geschenkter Dankbarkeit darüber nach, dass ich das alles abgehakt habe und vorbei ist. Aber der Mathelehrer, der Prof, ist immer so hat er gesprochen. Wie so ein verrückter, zauseliger TV-Professor. Und zwischendurch, wenn er so hin und her gelaufen ist und ihm keiner zugehört hat, blieb er stehen und sagt, merke. Und wenn er gesagt hat, merke, waren alle wach und alle haben mitgeschrieben, weil wir wussten, das ist relevant für die Klausur. Und das macht der Herr Jesus auch. Der Herr Jesus wandert so ein bisschen hin und her mit seinen Jüngern und dann sagt er, wahrlich, aufmerksam sein, Augen auf, Ohrenspitz. Und wenn es ganz wichtig wird, dann legt er noch mehr Druck rein und sagt, wahrlich, wahrlich. Ich sage euch, also wichtiger geht es gar nicht. Es werden viele, viele, viele Lebensweisheiten jetzt zusammen komprimiert, kennen wir ja von der Datenübertragung. Und daraus kann man viel Lebensweisheit entfalten. Diese Doppelnamennennung im Begriff finden wir auch bei Herr, Herr oder viermal in der Bibel, nämlich bei Abraham, habe ich sogar hier aufgeschrieben, bei Mose, Mose, Abraham, Abraham, Saul, Saul, Martha, Martha. Nur viermal. Könnten wir uns diese Geschichten mal ansehen, die so dahinter stehen. Aber Jesus bringt zum Ausdruck, Martha, Martha, ich habe ein ganzes Herz für dich. Du bist mir so wichtig. Nicht der Petrus jetzt, sondern die Martha. Aber das, was du betreibst, das ist eine Sorgenmanufaktur. Die Eigenlogik, dein Leben sei komplizierter, anspruchsvoller und ungerechter als das deiner Schwester oder der anderen, ist eine Logik, die du dir selber fabriziert hast. Du machst dir viel Unruhe und viel Mühe, wenn du so denkst. Eines ist notwendig und notwendig ist immer das, was dir notwendet, nämlich, dass du umlernst. Und das Beispiel hast du in deiner Schwester, die sitzt mir hier zu Füßen und lernt. Die ist entspannt, die hat ausgeatmet und saugt auf, bevor sie anfängt zu geben. Naja, und so weiter. Also all diese schönen Dinge mal so als Vorspann. Abschließend mit dem Hinweis, wie der Psalm sich hier weitergibt, danket dem Herrn, denn der Herr ist gütig, denn seine Gnade währet ewiglich. Danket dem Gott der Götter, denn seine Güte währet ewiglich. Danket dem Herrn, denn seine Gnade währet ewiglich, ihm, der allein große Wunder tut. Denn seine Gnade währet ewiglich. Ihr könnt also alles vergessen. Aber seine Gnade, die alles an Weisheiten verbindet, behalten wir. Es wiederholt sich. Schauen wir uns den ersten Begriff an. Den kennen wir alle gut, heute schon reichlich gesungen. Und wir pflegen ihn auszusprechen. Und es ist nicht nur ein Gepriesen sei der Herr. Es ist nicht nur ein Gotteslob, sondern es steht ein Lebensgefühl dahinter. Das vermittelt wird durch das Alte Testament, durch das Neue Testament. Halleluja, danket dem Herrn, denn er ist gütig und seine Gnade bleibet ewig bestehen für alle Zeiten. Gepriesen sei der Herr, der Gott Israels, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das ganze Volk sage dazu Amen. Halleluja. Halleluja. So etwas Eigenverantwortliches, voller Freude. Halleluja zu sagen oder Halleluja mit Substanz, mit Volumen, mit Aroma, mit Wucht, ist gleichzeitig auch eine Ansage Gottes durch sein Wort in der Gemeinschaft für uns persönlich. Der Vers war aus 106. Psalm. Halleluja, lobet dem Herrn, ihr Diener des Herrn, ihr lobt ihn, gepriesen sei der Herr vom Berg Zion aus, er, der in Jerusalem wohnt. Halleluja, Psalm 135. Und nachdem er ein Loblied gesungen hatte über Jesus in Matthäus 26, gingen sie hinaus zu dem Ölberg. Singen dem Herrn den ganzen Tag, dieses Halleluja als Teil unseres Selbstgespräches, als Teil unseres Selbst- oder Gottesverständnisses, das omnipräsent sich im Hintergrund befindet. In dem Psalm heißt es einmal habe ich das gehört, zweimal habe ich es anschließend gehört. Nämlich, wenn wir etwas gesungen haben oder wenn wir ein Lied gehört haben, dann haben wir so einen Ohrwurm, kennt ihr bestimmt, ne? Manchmal sind diese Reklame vor den Nachrichten irgendwie so eine Ohrwürmer und man ärgert sich 3 Tage, dass man davon genagelt und gemartert wird. Aber hier vom Wort Gottes Es ist immer im Hintergrund vorhanden, dieses Halleluja, gepriesen sei unser Gott, von ihm kommt das Heil, ihm gebührt die Ehre und ihm gehört alle Macht. Amen, Halleluja. Und eine Stimme, die von dem Thron kam, sprach: Lobet unseren Gott, ihr alle, Kleine und Große, die ihr Diener seid und euch ihm in Ehrfurcht unterstellt habt. Denn er ist es jetzt, der von jetzt an regiert. Er, unser Gott, der allmächtige Herrscher, lasst uns jubeln vor Freude und ihm die Ehre geben. Denn jetzt wird die Hochzeit des Lammes gefeiert. Seine Braut hat sich für das Fest bereit gemacht. Halleluja! Aus der Offenbarung. Also, das ist ein Loblied auf unseren Gott. Und das ist ja auch mal schön zu wissen, dass man Braut sein darf. Also ihr kennt ja alle eine Hochzeit, das nur nebenbei. Wenn die Braut kommt, das macht das Oh der Hochzeitsgemeinde. Der Mann ist mehr oder weniger nur Statist und steht auch dabei. Er sagt auch, ja, aber die Braut ist der Hammer. Die Braut ist der Hammer und wir sind seine Braut. Und das darf uns zum Selbstverständnis werden. Und das kann nur zu einem Halleluja führen, das immer auf dem Grund unseres Herzens herauf duftet. Schauen wir uns einen weiteren Begriff an, den wir gut kennen aus der Jerusalemzeit. Natürlich, Hosianna ist ebenfalls ein Jubelruf, aber anders, wie wir landläufig denken. Es hat nämlich etwas mit einem Ach, Herr, zu tun. Da steckt Not drin. Da steckt der Ansatz von Resignation drin. Und immer wenn Resignation, Frustration oder Schmerz vorhanden ist, dann ist auf dem Gegenpol Hoffnung. Und Hoffnung wird hier in diesem Jubelruf zum Ausdruck gebracht. Hosianna ist nicht nur ähnlich dem Halleluja ein Jubelruf, sondern beinhaltet Schmerz. Ach, Herr, hilf! Und dieses Ach kommt vom deutschen Ächzen und es intoniert stärker die Last aus dem heraus, dieser Begriff, dieses Wort formuliert, ausgesprochen wird. Und die Volksmenge, die vorausging und die, welche nachfolgten, riefen und sprachen: Hosianna dem Sohn Davids, gepriesen sei der, welcher kommt, im Namen des Herrn, Hosianna in der Höhe. Und es kamen die Blinden und die Lahmen im Tempel zu ihm und er heilte und segnete sie. Als aber die obersten Priester und die Schriftgelehrten und die Wunder sahen, die er tat, und die Kinder, die im Tempel riefen und sprachen: Hosianna, dem Sohn Davids, da wurden sie entrüstet. Das war ein Segen mitten in der Not. Das ist sozusagen wie als wir uns als Kinder im Keller aufgehalten haben und Lieder gepfiffen haben, damit wir nicht Angst haben vor dem Kartoffelmonster da hinten in der Ecke. Und plötzlich geht das Licht an. Und Papa ist da, so ähnlich. Es beantwortet die momentane Notsituation, in der das Volk Gottes damals und wir im Übrigen natürlich auch immer mal wieder stecken. Letzter Vers, Johannesevangelium: Am folgenden Tag, als viele Leute, die zum Fest erschienen waren, hörten, dass Jesus nach Jerusalem komme, da nahmen sie Palmzweige, gingen hinaus ihm entgegen und riefen: Hosianna, gepriesen sei der, welcher kommt im Namen des Herrn, der König von Israel. Jesus aber hatte einen jungen Esel gefunden und setzte sich darauf und so weiter. Der nächste Begriff, Maranatha. Wir können kaum wissen, wo das steht, denn es gibt es tatsächlich nur ein einziges Mal. Also wer weiß, wo das steht, der weiß, wo das steht. Es gibt kein anderes Mal, nämlich im 1. Korinther Kapitel 16. Kommt ja aus dem Aramäischen und heißt, wenn jemand, der Vers heißt, wenn jemand dem Herrn Jesus Christus nicht liebt, der sei verflucht. Maranatha, die Gnade des Herrn Jesus Christus sei mit euch. Meine Liebe ist mit euch allen in Jesus Christus. Amen. Vielleicht noch so dieser Vers, der sich für die Wahrheit aller Dinge verbirgt, sagt, ja, ich komme bald. Amen, ja, ich komme bald. Der Geist und die Braut rufen, komm. Und wer diesen Ruf hört, soll ebenfalls sagen, komm. Mit diesem Maranatha wird zum Ausdruck gebracht, dass da ein Sehnen ist, ein Sehnen nach der Heimat. Vielleicht könnt ihr euch das gar nicht vorstellen. Ich bin zur See gefahren, war bei der Marine auf einigen Schiffen, viel Zeit auf dem Meer verbracht. Und man, wenn ich jetzt also an der Ostsee oder irgendwo am Meer stehe, dann habe ich Fernweh. Wenn ich hier in Mannheim bin und Möwen höre, dann denke ich, das sind doch keine Möwen, das sind Spatzen. Also, das wäre Fernweh, aber wir alle, wenn wir uns in der Fremde befinden, haben Heimweh. Heimweh. Und ich freue mich ganz, ganz doll darüber. Ich bin ein glücklicher Mann. Möchte nicht anmaßend dabei sein. Aber ich bin ein glücklicher Mann. Glücklich in meinem Metier, glücklich in meinem Land bei all den Widersprüchlichkeiten und Entsetzlichkeiten, die es gibt. Glücklich in meinem Bund und da gibt es so viel Gemeindepolitik. Glücklich in meiner Ehe, glücklich. Ich bin glücklich, weil sicherlich auch auf der Grundlage von Christus. Aber nun als 56-Jähriger, vielleicht nicht als 26-Jähriger, aber als 56-Jähriger habe ich heute die Einstellung gewonnen. Ja, darf ich morgen zum Herrn? Ja, ich muss nicht mehr hier sein. Es ist schön, mit das Leben zu leben und ich genieße jeden Schmetterling, ich genieße jede Baumrinde zu fühlen. Und wo immer ich kann, setze ich mich ab und gehe in den Wald und suche irgendwie die Einsamkeit und genieße das Leben. Alles das, was es gibt, ist wunderschön. Ich liebe alle schönen Dinge. Aber da drin, in meinem Herzen, ist ein Sehnen zu ihm. Zu Christus, zu meinem Herrn, zu demjenigen, der mich von Ewigkeit her liebte. Schaut einmal, es gab, wenn man es biografisch darstellen wollte, fast schon ein schwieriger Begriff in Bezug zum Universum, aber lange bevor es das Universum gab, nehmen wir mal an, hier ist so das Universum begonnen, wie immer das angefangen hat und was immer das für Zeiträume sind, ist ja jetzt wurscht. Aber vor dieser Zeit, davor, weit, weit davor, hat der Herr die Engel geschaffen. Ist es nicht so? Sie sind geschaffene Wesen. Und dann gab es noch eine Zeit davor, wie immer man sich das vorstellen kann und unser kleines graues Teil, so viel können wir nicht erahnen. Wir können den Begriff Ewigkeit nicht greifen. Aber die Bibel sagt, von Ewigkeit her hat er dich geliebt, hat dich mit Namen gekannt, hat sich gesehnt zu dir. Und dann kommt diese ganze Biografie in Wallung, alles wird, gewaltige Welten entstehen und was immer vorher gewesen ist. Und irgendwann kommt es zu der Schaffung all dieser gewaltigen Dinge. Wenn man es ganz genau nimmt, ist das Universum ja eigentlich erst später gekommen. Aber ich will auf diese Einzelheiten nicht angehen. Aber dann kommt die Menschheitsgeschichte und ganz am Ende da sind dann wir hier gerade so zusammen. Und irgendwann geht es weiter mit dir und mit mir. Und Christus, damit das erhalten bleibt, weil es in der Sünde abgerissen ist, ist ja diese ganze Aktion Mensch im Himmel auf den Weg gebracht worden. Der Himmel ist seit tausenden Jahren mit nichts anderem beschäftigt, als dich und mich nach Hause zu führen. Und dieses Sehnen steckt in uns. Es wird manchmal irritiert durch die Sünde. Es wird auch manchmal geblockt, weil wir so glücklich sind, dass wir gar nicht mehr dran denken an den Himmel. Gehört alles so zur Lebensbiografie dazu. Das sind manchmal so Phasen etc. Aber dieses Sehnen, weil der Geist, wie die liebe Schwester, hieß sie Saskia, habe ich es richtig behalten? Nee, Almut. Gesagt hat, steckt in uns der Geist. und die Braut sprechen kommen. Da ist Sehnsucht zu dem gewaltigen, wunderschönen Ort und wir können uns kaum vorstellen, wie das aussehen mag. Ich bin ganz naiv, wenn ich die Bibel lese und ich höre, da ist eine Straße aus Gold, dann bin ich geneigt zu sagen, Jesus, deine Straßen aus Gold, die kannst du wirklich echt behalten. Da will ich keinen Fuß draufsetzen. Ich will einen Wald haben und ein schönes Feld. Ich will, dass es duftet vom Tau. Ich will, dass Lüfte wehen und so weiter. Genieße deine goldenen Straßen, wo immer du willst, aber bitte nimm mich da raus. Aber es ist natürlich naiv. Es wird fantastisch sein, überwältigend. Und er bringt uns den Ausdruck mit diesem Gold sehr, sehr nah und sehr herzlich. Kommen wir zu dem nächsten Ausdruck. Aber lieber Vater, und das heißt ja, wie wir alle wissen, Väterchen, liebes Väterchen. Denn alle, die durch den Geist Gottes geleitet werden, die sind Söhne Gottes. Denn ihr habt nicht einen Geist der Knechtschaft empfangen, dass ihr euch wiederum fürchten müsstet, sondern ihr habt einen Geist der Sohnschaft empfangen, indem wir rufen, aber liebes Väterchen, der Geist selbst gibt Zeugnis zusammen mit unserem Geist, dass wir Gottes Kinder sind. Wenn wir die kleinen Kinder schreien hören, das ist Unterstrich von einer Predigt. Halleluja! Wenn Kinder schreien, wenn Kinder grummeln, wenn sie noggeln so vor sich hin und die ersten Begriffe sind es ja noch nicht, sondern es ist mehr so ein Grucksen und irgendwann gibt es dann den ersten Zusammenhängen da und irgendwann mal Mama und so weiter. Dieses Geborgensein in den Arm der Mutter genommen werden. Manchmal, wenn ich irgendwo unterrichte und wir uns Hirn anschauen, Hirn ist, wenn es zur Welt kommt, wenn ich es mal rausnehmen kann, Hirn ist, wenn man es von der Neugeburt her betrachtet, zu allem fähig. Aber es braucht jetzt an allen Ecken und Enden Außenreiz, damit Hirn exploriert und die Anlagen, die zur Verfügung stehen, aktiviert werden. Also das Kind kommt zur Welt und es kann nichts. Es macht die Augen auf und sieht hell und dunkel, Bewegungen. Und Hirn sagt in dem Moment, ich habe hier eine Anlage, die möchte ich gerne bedienen. Beginne bitte mit der Justierung, damit das Sinn macht, damit das vollständig ist. Das ist immer das Ziel von Hirn, etwas Vollständiges zu schaffen. Und dann fängt das Hirn an zu justieren und siehe da, irgendwann gibt es ein erstes Bild. Wenn die eigene Nahrung reinkommt, dann kommt sie in den Magen und dann sagt der Magen, oha, was ist das? Habe ich nicht gerade noch am Mutterleib mich genährt und hatte keinen Stress? Was kommt denn da in meinen Magen rein? Und dann fängt, also gibt es diese Rückkopplung zum Hirn, was soll ich denn jetzt machen? Ja, arbeiten, ey, da sind so viele Verarbeitungsmechanismen, die in Bewegung kommen und die Organe, die angekoppelt sind, Leber, Nieren und so weiter, alles fängt an, aktiv zu werden. Alles durch den gegebenen Hirnreiz. Wenn das Kind an der Brust der Mutter liegt, nach einigen Tagen, ist in der Regel das finale Erlebnis an der Brust der Mutter. Stellt euch vor, das Kind liegt an der Brust der Mutter, es nimmt Nahrung auf, die Mutter singt oder spricht und sie sieht dabei, die Augen treffen sich und dann sagt das Hirn, hey, ich habe ein Bild, ich sehe meine Mama, ich sehe Augen. Und das Hirn gibt die Rückkopplung, Bild festhalten, jetzt Tiefe und Weite und hält das fest. Also dieses Erleben, ich bin im Arm der Mutter, ich bin geborgen, Haut an Haut, viel Haut für das Neugeborene. Und dann Nahrungsaufnahme. Milch an der Brust ist nicht nur Nahrungsaufnahme. Milch an der Brust ist Persönlichkeitsbildung. Dann macht das Hirn das Areale, erdenken will, Neuronen. Ich mache es so kompliziert, verzeiht mir. Aber in dem Moment macht das Hirn, es prispelt. Es geht auf wie eine Knospe, wie so eine Blume und nimmt Areale, Denkareale ein, um Persönlichkeit werden zu können. Kaum etwas prispelt so gewaltig wie diese Ersterfahrung an der Brust der Mutter. Das ist fantastisch. Müssten wir alle mal angucken. Aber dieses Erleben dabei, Geborgenheit und Annahme. Ich bin sicher, ich bekomme Nahrung, ich bin geliebt. Was soll mir noch passieren? Es ist warm. Ist alles nonverbal. Das Kind kann das noch nicht artikulieren und denken in diesem Sinne, sondern es ist ganz viel mit Gefühl, mit unglaublich wichtigem Gefühl verbunden. Und das kommt in diesem Begriff Abba, liebes Väterchen, zum Ausdruck. Halleluja! Wir haben einen Geist, nicht dieser Stressgeist in dieser Gesellschaft, wo es immer über Leistung geht, dass wir gestreichelt werden. Wo wir irgendwas machen müssen, damit wir wertvoll sind. Sondern weil du bist, bist du wertvoll. So geht das im Reich Gottes. Von Ewigkeit her geliebt. Weil ihr nun Söhne seid, hat Gott den Geist seines Sohnes in eure Herzen gesandt. Der ruft, aber Vater, so bist du also nicht mehr Knecht, sondern Sohn. Wenn aber Sohn, da steckt die Tochter drin, dann auch Erbe Gottes durch Christus. Und der letzte Vers aus dem Markus. Und er sprach, aber Vater, alles ist dir möglich. Nimm diesen Kelch von mir, doch nicht, was ich will, sondern was du willst. Wenn das stimmt, was ich gerade gesagt habe, dann ist dieser Begriff aber an dieser Stelle, wo Jesus so ein Grauen hatte. Und kennt ihr das? Wenn man Angst hat, manchmal sehe ich Bibelschüler, wenn sie hinterm Pult stehen das erste Mal, dann geht das so. Wenn das so eine Kanzel ist, dann sieht man das. Wenn das ganz verdeckt ist, dann haben sie, dann ist es nicht so dramatisch für sie. Aber wenn man es sieht, dann zittert es. Und dann denke ich immer, Halleluja. Sie sind aufgeregt. Das wünsche ich mal manchem alten Hasen, dass er noch die Aufregung mit auf die Kanzel bringt. Aber für Jesus war es nicht nur aufregend, sondern es war ein Grauen. Er hat sich gefürchtet davor. Und dennoch sagt er, aber lieber Vater, diese Geborgenheit bleibt. Letztes Beispiel dazu vielleicht, kleine Anekdote von mir. Ich bin mal im Wald gewesen. Ich habe in Schwerin eine Zweitgemeinde mal gehabt und bin einen Tag in meinem Altenheim gewesen. Und wenn ich dann den ganzen Tag im Altenheim war, abschließend gepredigt habe, dann hatte ich 2 Stunden, 3 Stunden bis zum Gottesdienst. Und dann bin ich immer in den Wald, um zu beten, nochmal abspannen, alles so durchlaufen lassen. Und dann gehe ich irgendwo abseits, wo mich niemand hört und niemand sieht, damit ich laut beten kann. Könnte ja sonst peinlich werden. Ich bin mal laut betend, oh Herr, schenk mir Gnade, dass ich nicht bitter werde. Ich hatte da so eine große Not mit jemandem und plötzlich kam irgendwo aus dem Gebüsch ein Penner mit vielen Plastiktüten und ist richtig weggelaufen vor mir, hat sich immer umgedreht. Muss ja dann auch skurril sein für so jemanden. Also dann gehe ich abseits und ich bete laut vor mich hin. Und plötzlich, ich schaue einem Eichhörnchen zu, oder war es ein Buntspecht, keine Ahnung, während ich betete laut, schaute ich diesem Tier zu und wende meinen Blick wieder auf den Weg, in Anführungszeichen, steht ein riesiger Rottweiler vor mir. Und dann das geht so in Bruchteilen von Sekunden, man kann das gar nicht, wenn man es erklärt, ist es ein ellenlanger Text, aber es ist ja eigentlich so 0,03 Sekunden, wo alles passiert. Ich sehe den Hund, der guckt mich an. Ich habe wahrscheinlich hündepsychologisch alles falsch gemacht, weil ich den so angeguckt habe. Und dann setzte sich dieses Gefühl durch. Herr, egal was jetzt passiert, ich bin in deiner Hand. Das setzte sich so durch. Das kann man da gar nicht erklären. Ich war nicht mutig. Ich war wahrscheinlich kurz davor so, dass alles losgelassen wird. Aber trotzdem dieser Widerspruch, ich bin in deiner Hand, egal was jetzt passiert. Und dann wandte dieser Hund sich von mir ab und ich hörte Stimmen weit hinten, die ihn gerufen haben. Und ich so, oh, Lob und Dank, Lob und Dank, nochmal rausgekommen aus der Nummer. Es heißt Amen. Der, der sich für die Wahrheit aller Dinge verbirgt. Ja, ich komme bald. Amen. Ja, Herr Jesus. Die Gnade des Herrn Jesus sei mit euch allen. Offenbarung Kapitel 3 sagt Jesus zu Laodicea, sagt der, der Amen heißt. Also das, was wirklich zutrifft. Oder Paulus wünscht den Korinthern, dass die Gemeinschaft des Heiligen Geistes mit allen sei. Amen, meint er. Amen, als Kind habe ich so gedacht, das heißt Ende. Papa betet am Tisch und dann sagt er Amen. Logisch. Überall steht ja auch und man sagt überall Ende oder Christen können seltsam sein. Habe ich aber nicht gedacht als kleiner Junge, sondern das war für mich, ja, Ende. Später natürlich mit euch allen zusammen habe ich gelernt, es heißt, so ist es. Also ich kann so beten, Herr Jesus, und segne auch die Großmutter und segne diesen und jenen und da bete ich sowieso schon seit Ewigkeiten für und ach, hast du nicht gesehen und heute Nachmittag gibt's Gulasch, Amen. Also dann ist es, das Amen trifft nicht so richtig, nicht wahr? Aber wenn ich mich zu dem hinwende, was jemand betet und mich hinwende zu dem, was ich bete und dann sage, so ist es gleich der Unterschrift, die ich beim Notar ableiste. Und der Notar, der interessiert sich nicht dafür, ob dein Lebensgefühl ist gut oder schlecht. Der interessiert sich auch nicht für deine Biografie. Der interessiert sich auch nicht für deine Zukunft. Sondern wenn das unterschrieben wird, das ist dein Haus oder das ist hier an der Stelle verbrieft, dann ist das so. Dann sagst du anschließend, ja, aber ich fühle mich gar nicht so. Ja, also da müssen Sie jemand anders aufsuchen. Hier ist bitte Ihre Urkunde. So ist das. Das bedeutet Amen. Das dürfen wir als Unterschrift verstehen. Das hat Wumm. Deswegen sagt der Herr Jesus, eure Rede sei ja, ja, nein, nein. Also nicht ja, ja, sondern ja. Ja, und ja sagen wir natürlich immer gerne. Das ist verbunden mit Streicheleinheit. Wer ja sagt, ist kompetent und omnipräsent und so weiter. Wer nein sagt, schafft Grenzen, der hat ein Problem. Dann wird gestaunt so, wieso nein? Es ist schwieriger, nein zu sagen. Aber nein zu verantworten, ja zu verantworten und zu kultivieren und dann Amen. So ist das. Da wissen wir alle, woran wir sind. Und das ist ein Gebetsunterstrich. Es macht uns haftbar zu dem, was wir beten. Und das ist toll, es hat was mit Verantwortung zu tun. Und Verantwortung ist das Element, in das Jesus uns in unser klassisches, schlechthiniges Leben hineingestellt hat. Zum einen besonders in der Jüngerschaft und dem Dienst für ihn, damit unser Lebensradius sich in einem Delta befindet und immer breiter wird und immer tiefer, immer mehr zunimmt. Also, genug zu diesem Amen. Ich komme zum letzten Begriff der Bibel. Er heißt, den ich heute nennen werde, von diesem Intonierungsbegriff. Er heißt Sela und Sela ist so umstritten, dass viele Bibelübersetzer sich die Frage stellen, nehme ich das jetzt mit rein, Sela, oder lasse ich das weg? Ich nehme ja auch keine Noten rein. Noten gab es ja damals ohnehin nicht. Faszinierend für sich, das mal so zu ergründen, wie damals Lieder weitergegeben worden sind, weil die Noten ja erst viel, viel später geschrieben worden sind. So eine Art Notenzeichen gab es immer irgendwie, aber das ist schon spannend, aber dieser Begriff Sela, Halleluja, Amen, der hat es in sich. Und deswegen will ich ihn kurz nennen. Vielleicht erstmal einen Vers vorweg. Viele erheben sich gegen mich, viele sagen von meiner Seite, sie hat keine Hilfe bei Gott, also meine Seele. Sela. Viele sah erheben sich gegen mich und sagen von meiner Seele, sie hat keine Hilfe bei Gott. Sela. Wie fühlt sich das an, wenn viele gegen mich sind, wenn ich mich in total widrigen Umständen befinde, im Moment, und dann kristallisiert sich, das ist eine langzeitliche, frustrierende Herausforderung. Wie fühlt sich das an? Erschöpfend, frustrierend, dagegen eben. Und dieses Sela fordert heraus, das, was man erlebt, die sich gegen mich erheben, und daraus resultiert die Logik, die Seele hat keine Hilfe bei Gott. Sich das genau anzufühlen, weil das häufig das Gefühl, unser Lebensgefühl, unser Selbstverständnis und damit auch unser Selbstgespräch, also Logik, wird, aus der wiederum heraus Realität und Zusammenfassung entnommen werden. Und es ist gut, dass dieses Sela hier platziert ist, damit wir uns das bewusst machen. Denn es ist grottenfalsch. Aber je besser wir es fühlen lernen, herausgefordert durch dieses Sela, umso besser für den Zugriff. Sela heißt also Pause. Und immer wenn eine Pause nach einem Aussatz, nach einer Aussprache kommt, bleibt es in der Atmosphäre hängen und wird intensiv. Also, ihr Lieben, wäre das Beispiel. Stille, die nachgesetzt wird in der Rhetorik, was ganz wichtig ist, oder überhaupt Schweigen, also Stille nach einem Ausspruch intensiviert. Deren gibt es vielerlei mehr Beispiele, aber Sela heißt Pause, Vertiefung, Nachdenkungsmöglichkeit. Denn jetzt, nach diesem Sela, kommt die Auflösung. Aber du, Herr, bist ein Schild um mich. Amen. Steht da gar nicht, aber es kommt einfach. Halleluja, so ist es. Er ist ein Schild um mich. Ich rufe mit meiner Stimme zu dem Herrn und er erhört mich von seinem heiligen Berg. Sela, aushalten, hören, aufnehmen, atmosphärisch, was entsteht. Wir lesen die Bibel zu schnell. Wir kennen die Bibel. Das ist der große Nachteil der Christen. Also ich hoffe, dass wir alle diesen Nachteil haben. Denn wenn wir Mose lesen, die Geschichte von Jochebed und Amram, dass sie den kleinen Mose da irgendwie behüten müssen, denn es werden Jahrhunderte und Tausende Kinder den Krokodilen hingeschmissen in den Nil oder die Kinder ertrinken im Nil, was auch immer. Und die müssen jetzt das Kind verstecken, weil es ein Knabe ist. Und das ist ein Zeitraum von einigen Monaten. Was muss man mit einem Kind machen, das man geheim halten muss, damit nicht die Schergen des Königs reinkommen und sagen, mach mal die Windel hoch. Denn der schreit ja, der kleine Mann. Funktioniert nicht immer. Kurzzeitig ja. Aber wir wissen, alle 3-4 Stunden macht er richtig Alarm. Und dann geht's für einige Monate so. Und Jochebed und Amram haben nicht um die Krippe, Weihnachten, haben nicht um die Wiege herum gestanden und haben gesagt, unser kleiner süßer Mose, du wirst mal mit den anderen Kindern spielen und später wirst du mal ein Ingenieur. Sondern die haben keinen Plan gehabt, wie soll das weitergehen? Der wird nicht auf Vieren hier in der Wohnung rumrobben können und wird nicht auf der Straße spielen können. Es wird der einzige Junge sein. Es geht immer nur um das Überleben für die nächste Stunde. Und die Spannung, die da drin entsteht, die hat mit unserem Leben zu tun. Die ist realistisch. Aber wir lesen so, ja, der Jesus, der ist echt super kreativ, ey. Der lässt da irgendwie eine Holzhütte auf dem Wasser Und da kommt der Junge rein und er schippert dann über den Nil. Och, ist das nicht toll? Und damit entnehmen wir so diese, die Rettung. Wie kommt die Frau auf die Idee oder die Eltern auf die Idee, so ein Schiffchen zu bauen? Dieser Begriff, der da benutzt wird, kommt nur noch mal bei der Arche Noah zustande. Und dann das Kind reinzulegen und dann das Mütterliche auf den Nil. Was muss das Herz geblutet haben? Jetzt ist es in Gottes Hand. Und die kleine Miriam läuft und guckt und dann sieht sie diese Szene. Nach einigen Stunden kommt die Miriam zurück und sagt, Mama, komm schnell. Und 4 Stunden später, wer hätte das vor diesem ganzen 3-monatigen Gau gewusst, hat sie ihr Kind auf dem Arm. Der Aggressor steht hinter ihr, streichelt ihr die Haare, gibt ihr Geld dafür, dass sie ihren eigenen Sohn die Milch geben kann, die Nahrung geben kann und es lieb haben kann. So ist unser Gott und dieses Seeler sorgt dafür, denke nach, lies nicht so schnell, auch wenn wir 6.25 Uhr haben, lies nicht so schnell, bleib stehen, lass es wirken in deinem Mund, in deinen Gedanken, in deinem Herzen. Der Teufel will zum Ausdruck bringen, ich habe keine Hilfe, aber du, Herr, bist Schirm um mich herum. Seeler sorgt dafür, dass es uns trifft in den Situationen unseres Lebens. So viel einfach mal zu ein paar Interjektionen, ein paar Grundbegriffe. Ich hoffe, dass es trotzdem eine Impression war für einige Lebenspunkte, in denen wir kommen oder gerade stehen oder uns erinnern, wenn es mal soweit ist, dass wir an das Halleluja denken, an das Aber, liebes Väterchen und wie die unterschiedlichen Begriffe heißen. Ich möchte noch mit uns beten. Lieber Vater, du bist ein guter Gott. Wir danken dir dafür, dass wir mit den Jüngern zusammen formulieren können, wo soll ich denn schon hingehen, Herr? Wo soll ich hingehen? Du, Herr, bist derjenige, der mich geliebt hat. Du bist derjenige, der mir die Asche genommen hat und mir Schönheit geschenkt hat. Du bist derjenige, der nicht nur dafür sorgte, dass ich geborgen sein darf, sondern du bist auch derjenige, der für die Ewigkeit sorgt. Und bist auch der, der uns potent macht als Leute, als Menschen, die in der Jüngerschaft, in der Nachfolge stehen, und potent sein wollen, Herr, in dieser Gesellschaft. Danke für deine Familie, Haus des Herrn an diesem Ort. Segne den Prediger, segne seine Familie, segne die Leiterschaft, die Mitarbeiterschaft und das ganze Volk. Ach, Herr Jesus, dass du strahlst, Herr, so wie du es tust. Wir freuen uns, dass wir miteinander verbunden sein dürfen durch deinen guten Heiligen Geist. In deinem Namen, Herr. Amen.